Deutschlandfunk.
Shanjav, ist das etwas, Sie machen ja diesen englischsprachigen Newsletter What Happened Last Week, das über die Stadt hinaus strahlt, auch international, die Frage, wie geht man also mit Wohnraum, mit begrenztem Wohnraum und Wohnraummangel um?
Selbstverständlich ist es auch ein internationales Thema. Und vor allem glaube ich auch, dass Berlin hier eine sehr große Signalwirkung zeigen kann, indem man eben so eine, wie Sie jetzt formuliert haben, radikale Idee in Anführungsstrichen so sehr befürwortet. Auch ich persönlich habe dafür gestimmt. Und ich hoffe, dass wir bei 20% Auszählung, also dass wir dann auch bei 80% Auszählung dieses Ergebnis haben.
56,9% Ulrike Göro. Auch so ein Ergebnis dieses Wahlabends. Wir haben einerseits in Berlin bei der Abgeordnetenhauswahl gesehen, die Linke hat nicht gut abgeschnitten. Wir sehen es bei der Bundestagswahl, dass die Linke nicht gut abgeschnitten hat. Gleichzeitig so ein Thema, das die Linke ja politisch auch stark mit unterstützt hat, kriegt dann auf einmal eine absolute Mehrheit in einer Hauptstadt.
Ja, 56%, das ist zumindest schon mal nicht knapp, ne? Auch wenn wir jetzt erst 20% ausgezählt haben. Aber ich bin da bei Ihnen, dass das auch nicht nur Signalwirkung hat, sondern auch eine Symbolwirkung, ne? Also das ist natürlich, das muss man jetzt mal so formulieren, aber eine ganz klar antikapitalistische Forderung, ja, enteignen. Das klingt ja fast schon wie 1917, 1919 oder wie auch immer, Sozialismus, ja. Und das hat so ein altes Vokabular, womit ich überhaupt nicht sagen will, dass ich dagegen bin. Ich würde gerne mal daran erinnern, dass wir bis 1981 in Frankreich weitgehend Staatsbetriebe hatten, ja. Also diese Entwicklung, dass das sozusagen gar nicht mehr gedacht wird, dass eben öffentliche Güter mal Anstalten des öffentlichen Rechts waren oder eben staatliche Betriebe, das ist ja nicht so lange her, dass das mal so war und dass wir das als ganz normal empfunden haben, dass bestimmte Sachen eben nicht nur unter produktiven Bedingungen zu besehen sind, ja. Und in Berlin gibt es einfach ganz große Wohnungsnot. Jedem, der hier wohnt, ist das klar, gerade für Familien und so weiter. Da, ich kann mir vorstellen, dass das auch in keiner anderen Stadt so funktionieren würde, aber Berlin hat natürlich ein ganz spezielles Biotop, ist ja diese Stadt, ja, arm, aber sexy, wissen wir ja. Und dass so eine Forderung hier so eine Dynamik entwickeln kann, das wundert mich eigentlich nicht. Ich wohne ja auch schon seit 20 Jahren und jetzt nochmal im Vergleich zu anderen Städten, ja, gucken wir uns die chinesischen Städte an oder meinetwegen Tokio oder London oder New York oder Paris, wenn Sie da die Quadratmeterpreise oder das alles sich angucken, da ist Berlin ja fast noch ein Traum dagegen, ja, oder gucken wir uns so, hier, Tempelhofer Feld war ja das Gleiche. Wir haben das Tempelhofer Feld, Volksentscheid, ja, da wird jetzt nicht gebaut. Und insofern gibt es hier tatsächlich im Grunde so eine Demokratie von unten, die für Berlin spezifisch zu funktionieren scheint. Wobei, damit ist ja nichts gesagt, ob das dann am Ende alles so kommt, sind ja noch andere ganz große juristische Fragen. Mhm. Da wird es wahrscheinlich auch das Verfassungsgericht geben und so weiter und so weiter.
Und es wird ein großes Thema natürlich sein in den Berliner Koalitionsverhandlungen, also hier für den Berliner Senat. Mhm. Da hat sich ja auch die Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey, klar positioniert. Mit ihr wird es das nicht geben. Also insofern große Herausforderung für die Berliner Politik, Signalwirkung weit darüber hinaus möglicherweise. Herausforderung für die deutsche Politik mit diesem Wahlergebnis. Frau Göro, Sie haben es ja angedeutet, würde mich interessieren, wie auch die anderen Gesprächspartner dieser Runde und Gesprächspartnerinnen das einschätzen. Diese Frage, ob aus diesem Wahlergebnis eigentlich auch mehr erwachsen muss, als dass wir jetzt nur eine Regierung finden müssen, sondern dass man wirklich drüber nachdenken muss, ist das noch zeitgemäß, diese Idee Kanzlerpartei, Kanzlerkandidaten, wenn es am Ende nur 25% sind, Shamjaf, oder sollte man da ein bisschen abspecken?
Ich glaube, das ist eine super interessante Frage, die Sie da gerade stellen, denn auch sehr viele Sachen, die sich jetzt in dieser Wahl wiederholt haben, wie beispielsweise eben der Mangel an sehr zukunftsorientierten Themen im Wahlkampf, das hat sich bei mir wieder gezeigt, so, ich glaube, wir reden über die Realität ein bisschen realitätsfern. Ich habe das Gefühl, auch vor allem anhand des Ergebnisses momentan, der Prognosen, dass Deutschland halt eben noch andere Probleme zu lösen hat, bevor es feministisch, antirassistisch, antifaschistisch, grün und wirklich zukunftsorientiert denken darf und hat einfach noch mit sehr vielen großen Geistern des Landes noch zu kämpfen, in Anführungsstrichen. Und da würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen, dass wir bei der nächsten Wahl vielleicht an einer ganz anderen Stelle stehen, dass wir uns trauen, viel größere Fragen zu stellen und auch eben darauf zu drängen, dass Deutschland auch viel, viel mehr Visionen zeigen darf und dass unsere KandidatInnen eben mutiger sein dürfen.
Mhm. Ich denke das Ganze nochmal auch in Richtung Wahlsystem. Friedbert Maurer, jetzt muss man vielleicht nicht gleich direkt das Mehrheitswahlsystem à la Großbritannien in Deutschland einführen. Wäre wahrscheinlich im Moment sogar wirklich kontraintuitiv, wo die Parteien nicht mehr so groß sind. Aber ich habe das Wort von Herfried Münkler von letzter Woche im Kopf, der sagte, wir werden heute Abend eigentlich das Ende der Kanzlerdemokratie erleben. Oder ist das noch ein bisschen früh?
Also ich glaube, das ist zu früh, weil ich denke ja doch, wenn mal jemand Bundeskanzler wird oder Bundeskanzlerin, er hat ja oder sie schon einige Möglichkeiten, man wird ja nicht bestreiten können, was Angela Merkel in den letzten 16 Jahren alles geändert hat. Ich würde so im Vergleich zwischen Großbritannien und Deutschland sagen, dass es in Deutschland, ja, die Deutschen sind ein bisschen behäbig geworden, ein bisschen, das war alles schön unter Merkel, das blieb alles so, wenig Zumutung, aber es gibt doch, es regt sich ja da einiges. Die Deutschen wollen auch ein bisschen Wechsel haben und das finde ich, das leben die Briten vor. Das mag im Moment nicht in die Richtung gehen, die das viele vielleicht in Deutschland gerne hätten, aber es wird einfach, es werden gewisse Dinge durchgesetzt. Boris Johnson will mehr für den Norden, für die abgehängten Teile tun. Ob er dafür das Geld zusammenbekommt, das wird sich alles noch zeigen, aber er muss es tun, sonst wird er demnächst abgewählt werden. Also dieses endlose sich, ja, ein bisschen vor den Problemen verstecken, werden wir Deutschen nicht mehr können.
Ja, ich würde sagen, wir haben vor allen Dingen auch eine ganz starke Generationendynamik in diesen ganzen Dingen. Ne? Also hier in einer dieser Sendungen war ja die junge Frau von Reemsma, ja, die Klima, Fridays for Future, also der Aktivismus, den wir Freitag gerade nochmal gesehen haben, die drücken schon ganz schön aufs Tempo, ja, mit wirklich richtig auch Themen, für die in der Generationendynamik vielleicht auch eher ältere Leute nicht ganz so aufgeschlossen sind. Ja, Digitalisierung, Klima als mal so zwei Stichworte.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, eine Zahl hat mich da in dem Zusammenhang wirklich erschreckt, dass wir mittlerweile fast 40% der Wählerinnen und Wähler haben, die über 60 Jahre alt sind.
Genau.
Und was diese Dynamik natürlich nicht gerade voranbringt.
Also man kann es auch anders formulieren, die Jugend ist strukturell entmachtet. Ja? Und damit sind natürlich, das hat ja hier gerade jemand gesagt, ja, aber deswegen finden ja keine großen Zukunftsentwürfe statt. Wir wissen ja, dass man sozusagen, je älter man wird, eigentlich nur noch Beständigkeit möchte. Ja, das ist ja alles sozusagen empirisch untersucht. Das heißt, wenn die Jugend strukturell entmachtet ist, ja, in diesen Altersdynamiken, dann haben wir ein demografische sozusagen Konturierung dieser Wahlergebnisse. Ja, das wird ja immer nicht so dazu gesagt. Aber deswegen kommen diese Jugendlichen mit diesen doch eher radikalen, das ist ein bisschen so wie 68, ja. Wir wollen jetzt Klima, wir wollen das morgen und überhaupt die Braunkohle bis 38, was soll das? Das sind ja nochmal 18 Jahre. Und das, glaube ich, hat tatsächlich im Grunde demografische Gründe, dass wir hier noch so eine Behäbigkeit haben und eben Themen, die nicht mehr ganz so aktuell sind, aber auf der anderen Seite die Jugend, die nicht durchkommt, ja.